Guten Morgen, Schleswig-Holstein. Bevor wir loslegen, hier unsere guten Nachrichten. Die Übung Air Defender vom 12. bis zum 23. Juni, die größte seit Gründung der NATO, liegt bereits einige Wochen zurück. Die Soldaten haben bei der Übung einige Getränkedosen geleert. Dabei zusammengekommen ist ein ganz schön großes Pfandgeld. 1.551,51 € kamen zusammen. Die Summe spendeten sie nun an das Team Doppelpass, das in der Region krebskranken Kindern Herzenswünsche erfüllt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 26. Juli. Ich bin Tilman Wrede und habe unter anderem diese Themen für euch mitgebracht. Opfer sprechen über den Amoklauf bei den Zeugen Jehovas in Hamburg und Omas gegen Rechts in Stockelsdorf. Außerdem Silbermünzen und Zeitungsreste in der Zeitkapsel von 1874 in Eutin. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem Schwerpunkt.
Heute im Fokus.
Wer eine vom Gericht verhängte Geldstrafe nicht bezahlt, muss als Ersatz eine Freiheitsstrafe antreten, die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe. Etwa 12% der Gefangenen in Schleswig-Holstein sitzen hinter Gittern, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlt haben. An diesem Prinzip gibt es jetzt Kritik, wie mein Kollege Eckart Gehm weiß. Eckart, wie sieht diese Kritik aus?
Grüne und CDU im Kieler Landtag sagen, dass die Anordnung einer sogenannten Ersatzfreiheitsstrafe überwiegend Menschen trifft, die bereits in Sorgen und Nöten ersticken. Jan Kirschner, Justizexperte der Grünen, spricht von Menschen in problematischen Lebenssituationen und mit problematischer Persönlichkeitsstruktur. Hilfsangebote, so sagt es das Kieler Justizministerium, seien in Schleswig-Holstein ausreichend vorhanden. Nur muss man sich eben bislang selbst darum kümmern, eine Ratenzahlung zu erwirken oder das Gespräch mit der Gerichtshilfe suchen, damit eine Geldstrafe, die man nicht leisten kann, in zum Beispiel gemeinnützige Arbeit umgewandelt werden kann. Und dieses sich selbst kümmern, das funktioniert eben bei vielen der Betroffenen mit dieser schwerwiegenden sozialen Problemlage nicht. Deshalb müssten entsprechende Lösungen her.
Insgesamt sollen aktuell 2.600 Männer und Frauen inhaftiert sein. Die Kosten pro Haftplatz werden mit 201,26 € pro Tag beziffert. Die durchschnittliche Höhe der Geldstrafe beträgt 1.700 €. Und die sogenannten Ersatzfreiheitsstrafler sitzen im Durchschnitt etwa 94 Tage ab. Im Vergleich zu den normalen Häftlingen wird sich um sie im Gefängnis nicht besonders gekümmert. Mit Blick auf die relativ kurze Dauer sagt Ministeriumssprecher Marius Lifschütz, die Möglichkeit, in dieser Zeit aktiv mit den Gefangenen zu arbeiten und ihnen Angebote zu machen, die ihnen in ihrem weiteren Leben helfen können, seien deshalb sehr begrenzt. Eckart, was tun CDU und Grüne nun, um diese missliche Situation zu entschärfen?
Die Idee der Koalition ist die aufsuchende Kontaktaufnahme, wie es genannt wird, also noch bevor eine Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet wird. Gerichtshilfe oder auch die Experten von freien Trägern sollen aktiv auf die individuelle Situation der Menschen schauen, wenn diese sich selbst melden oder einfach nicht zahlen. Eine Lösung könnte dann die Vereinbarung einer Ratenzahlung sein, auch durch Abtretung der Forderung an Jobcenter, da ja viele Betroffene Sozialleistungen bekommen. Im Weg steht der Datenschutz. Die Staatsanwaltschaft darf derzeit nichts weitergeben. Da will die Landesregierung auf den Bund einwirken, damit es ein entsprechendes Gesetz dazu gibt.
Ob das so kommt, ist offen. Im vergangenen Monat hat der Bundestag einen Gesetzesentwurf der Bundesregierung zugestimmt, nachdem künftig ein Tagessatz Geldstrafe 2 Tagen in Haft entspricht. Bedeutet, wer eine Geldstrafe nicht zahlen kann, muss demnächst nur noch halb so lange ins Gefängnis. Vielen Dank an Eckart Gehm. Und jetzt schauen wir auf unsere Klimanachricht.
Das Klima-Update aus SH.
Trittau im Kreis Stormarn hat eine neue Klimaschutzmanagerin, Vivian Lindemann. Ihre Stelle ist nicht nur für Trittau, sondern auch für die Gemeinden Grünwold, Lütjensee und Hohenfelde. Doch was will sie als Klimaschutzmanagerin erreichen? Lindemann staubt jetzt erstmal die Projektordner ab, die seit einem Jahr darauf warten, weiter bearbeitet zu werden. Auf dem Plan steht unter anderem die kommunale Wärmeplanung. Bis 2027 müssen die Gemeinden die Pläne aufgestellt haben. Beim Radverkehrskonzept für die Gemeinden warten auch noch einige Maßnahmen auf die Umsetzung. Beispielsweise soll ein Autoparkplatz zu einem Fahrradstellplatz umgewandelt werden. Lindemann will sich zusätzlich mit Piktogrammen und Schutzstreifen befassen, um das Radfahren sicherer zu gestalten. Beim Quartierskonzept im Dichterviertel zur energetischen Sanierung musste Lindemann erst einmal eine Fristverlängerung beantragen. Der Förderschein der KfW liege aber bereits vor. Für die Ausarbeitung der Klimaschutzkonzepte für Grünwold, Hamfelde und Lütjensee habe sie ab jetzt noch ein Jahr Zeit. Sportlich, sagt sie. Ich drücke ihr dabei die Daumen. Gut 4 Monate nach der Bluttat mit 8 Toten in Hamburg sprechen nun Beteiligte über den Amoklauf bei den Zeugen Jehovas. 135 Mal feuerte der Attentäter Philipp F. auf seine ehemaligen Glaubensbrüder und tötete dabei 7 Menschen. In der Barclays Arena in Hamburg haben sich am Wochenende mehr als 7500 Zeugen Jehovas aus Norddeutschland für den ersten großen Sommerkongress seit 2019 versammelt. 4 Monate sind seit dem Amoklauf vergangen. Nun sind 4 Männer und 2 Frauen bereit, mit unserer Zeitung am Rande des Sommerkongresses über die traumatischen Momente zu sprechen und über die Zeit danach. Meine Kollegen Markus Lorenz und Yannick Kitzinger trafen sich mit ihnen. Yannick, wie war die Atmosphäre in eurem Gespräch?
Die Stimmung war ganz anders, als man es sich vielleicht vorstellt, wenn man sich mit Leuten trifft, die vor gerade einmal 4 Monaten eine Amoktat miterlebt hat und teilweise gute Freunde verloren hat. Die 6 Überlebenden, mit denen wir uns getroffen haben, wirkten alle fröhlich. Die Atmosphäre beim Gespräch war erstaunlich positiv, schon fast gelöst. Die 6 berichteten ja über die dunkelsten Augenblicke ihres Lebens und konnten doch immer wieder lachen.
Ihr habt euch mit den 6 ausführlich unterhalten und sie äußerten den Wunsch, dass die Wiedergabe ihrer Aussagen der Würde des Anlasses und dem Andenken an die Verstorbenen gerecht wird. Auf saz.de sind alle Zitate nachzulesen. Welche Aussagen sind dir denn besonders in Erinnerung geblieben aus dem Gespräch?
Am eindrücklichsten war natürlich die Schilderung aus der Tatnacht. Auch wenn wir vorher mit den Überlebenden abgemacht hatten, dass wir über die Amoktat selber so wenig wie möglich sprechen. In Erinnerung geblieben ist mir auf jeden Fall ein Satz von Jonathan, der in der Nacht von 4 Schüssen in den Bauch getroffen wurde. Er erzählte, wie er nach den ersten Schüssen den Notruf wählte, dann angefangen hat zu beten und sich in seinem Versteck nur noch dachte, der darf hier nicht reinkommen und vor allem, ich sterbe hier heute nicht. Eindrücklich waren aber auch die Schilderung natürlich, wie sich die 6 während der Tat an ihren Glauben klammerten. Also Fee zum Beispiel, die erzählte, dass sie sich zu 100% sicher war, dass sie wieder auferstehen würde, wenn sie in der Tatnacht gestorben wäre. Das sei Teil ihres Glaubens und das habe ihr auch sehr geholfen, die Zeit in ihrem Versteck zu überstehen.
Und Yannick, was haben die Beteiligten erzählt, wie es ihnen geht und wie sie den Amoklauf verarbeitet haben?
Die meisten von ihnen haben natürlich therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Die 6 haben erzählt, dass sie wieder versuchen, Routinen beizubehalten und vor allem auch Zeit miteinander zu verbringen. Sie haben gesagt, dass es besonders gut tue, mit denen zu sprechen, die an dem Abend dabei waren. Die Rückkehr in den Alltag fällt nach so einem Erlebnis aber natürlich schwer. Einer sagte zum Beispiel auch, dass es einen Alltag wie früher wohl nicht mehr geben wird. Besonders beeindruckend fand ich aber auch, als sie erzählten, dass sie kaum Wut empfinden. Wir haben natürlich nachgefragt, was sie über die Waffenbehörde denken, die offenbar nicht genug auf den späteren Täter geschaut hat. Doch darüber nachzudenken erfülle sie nur mit Frust, haben alle 6 gesagt. Eine Zeit lang kamen diese Gedanken zwar auf, was alles hätte gemacht werden können, aber das führe nur dazu, dass man sich nicht gut fühle. Also versuchen Sie, solche Gedanken direkt im Keim zu ersticken.
Das war Yannick Kitzinger aus der Hamburg-Redaktion. Schauen wir, was sonst noch gerade wichtig ist in Schleswig-Holstein.
Weitere News aus Schleswig-Holstein.
Omas und Opas gegen rechts. So heißt die Regionalgruppe, die 22 Rentner in Stockelsdorf im Kreis Ostholstein und Bad Schwartau gründen wollen. Auf die Idee zur Gründung der Ortsgruppe sind die Kommune und die Kirche gekommen. Bei dem Treffen ging es vor allem darum, wie sie rechtsradikale Tendenzen bekämpfen können und was sie vorhaben. Sie lernten unter anderem auch, wie sie rechtsradikale Menschenfänger in den sozialen Medien erkennen. In dem Workshop ging es auch darum, theoretisches Wissen über rechte Ideologie zu lernen und auch konkrete Argumentations- und Handlungsanleitungen, wie man etwa vorgeht, wenn man Alltagsrassismus begegnet. In ein paar Wochen wollen sich die Aktivisten der Omas und Opas gegen rechts wieder treffen, um sich weiter gegen die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu wenden. Ein Begriff, den sie gerade gelernt haben. Und sie wollen für eine freie Gesellschaft eintreten. Wie gestern bereits erwähnt, schauen wir nun nach Eutin. Dort wurde eine Zeitkapsel aus dem Jahr 1874 unter einem Ehrenmal auf dem Eutiner Marktplatz geöffnet. Drin waren historische Münzen, 5 insgesamt. Darunter neben einem mutmaßlichen Glückspfennig auch eine Gedenkmünze zum Deutsch-Französischen Krieg von 1871 und eine Silbermünze. Eine alte Tageszeitung hat die 153 Jahre nicht überlebt. Die Kapsel war anscheinend nicht ganz wasserdicht. Stadtarchivar Jakob Paul Sperle will die Zeitungsreste aber nun trocknen, um später herauszufinden, ob es eine Ausgabe vom Ostholsteiner Anzeiger war. Derweil überlegen sich Radestock und Sperle, was in die neue Zeitkapsel kann, die im neuen Fundament des Ehrenmals voraussichtlich noch in diesem Jahr einbetoniert werden soll. Und nun schauen wir noch aufs Wochenende.
Ausblick.
Am Wochenende findet das Bachblütenfestival in Schwesing statt. Meine Kollegin Julia Weinböck hat hinter die Kulissen des Aufbaus des Elektrofestivals geschaut. Für 3 Tage verwandelt sich eine Wiese am Schwesinger Flugplatz in eine Zeltstadt mit Lichtshows, Bühnen, Zirkuszelten, Holzschiffen, Feuerstellen und Bars. Was dieses Jahr noch auf dem Programm steht, könnt ihr auf saz.de nachlesen. Es gibt übrigens auch noch Tickets fürs ganze Wochenende oder auch für einzelne Tage an der Abendkasse und online. Bleiben wir bei Elektro. Am Samstag von 12 bis 22 Uhr findet am Südstrand in Eckernförde das erste Strandgut-Festival statt. Mit dabei Topstar der deutschen Elektroszene Felix Jehn. Hier gibt es auch noch Restkarten. Und wenn ihr hingeht, auf dem Gelände gibt es Imbiss- und Getränkewagen, an denen nur in Bar gezahlt werden kann. Es soll aber auch Möglichkeiten geben, Bargeld vor Ort abzuheben. Und an der Tageskasse kann man auch noch mit Karte zahlen. Das war's für heute. Die nächste Folge hört ihr am Donnerstag ab 5.30 Uhr. Alle Themen findet ihr auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Geht dafür einfach auf saz.de/newspodcast. Habt einen guten Start in den Tag